Was ist Wirklichkeit? Haben wir Menschen den Bezug zu ihr verloren und leben nur noch in einer verrückten Simulation? Und wenn ja, wo wäre der Ausgang? Wir sind Oliver Uppel und Mary Niegert. In unserer therapeutischen Praxis gehen wir seit vielen Jahren diesen Fragen nach. Hier sprechen wir darüber.
Begehbare Affen, ein Podcast von Oliver Uppel und Mary Niegert.
Hallo Oliver. Heute sind wir inzwischen schon bei unserer 7. Folge des Podcasts Begehbare Affen. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, ist es so, dass ich mich auch heute wieder sehr auf unser Gespräch freue und sehr gespannt bin, wohin der Weg uns führt. Das heutige Thema ist das Thema das Ich-Ideal. Und was es mit dem Ich-Ideal auf sich hat, werden wir Verlauf unseres Gespräches sicherlich nochmal aufklären. Aber wie auch in den Folgen davor, beginne ich zunächst mit einem Zitat aus deinem aktuellen Buch, Der begehbare Affe. Und ich beginne jetzt mit dem Zitat. Hierin liegt der Grund für den zunehmenden Wahnsinn in unserer Gesellschaft. Da fühlt sich jemand ungeliebt und beginnt, seinen Körper zu trainieren, um sozial attraktiver zu werden und endet in der psychischen Isolation. Da seine Bemühungen zu keinem echten Bindungsgefühl führen, ohne dass er realisieren kann, dass schon der Beginn seines Lösungsansatzes paradox war. Bleibt sein Denken eindimensional, so macht er nicht nur einfach weiter, er wird seine Bemühungen verstärken. Er trainiert, macht Diäten, bemüht sich um Reichtum, wird in seiner Kommunikation immer manipulativer und wird einsamer. Ende des Zitats. Ja, da zeichnest du ja den Verlauf eines Menschen, der sich immer mehr in die Einsamkeit treibt, eigentlich mit dem Bemühen, mehr Teil dieser Gesellschaft zu werden, dabei aber einen Weg fehlt, der offensichtlich nicht funktioniert. Und das ist ja etwas, was sehr, sehr viel beobachtbar ist in der heutigen Gesellschaft, dieses sogenannte sich optimieren wollen. Und da geht es eben um dieses Ich-Ideal. Und meine Eingangsfrage ist, ja, was hat es denn mit diesem Ich-Ideal auf sich? Und was beschreibst du da in diesem Zitat?
Ja, hallo Mary. Ich freue mich auch drauf, ein ideales Gespräch mal zu erzeugen, nicht wahr? Indem ich ideal antworte. Naja,
ja, ich bitte genau darum, bitte ideale Antworten, genau.
Genau das ist ja exakt das, worum es unsere Kultur sich immer dreht. Bei jedem Patienten, bei jedem Menschen, mit dem wir reden, der möchte immer etwas Ideales hinbekommen. Er redet immer davon, dass er gerne so perfekt sei. Der Perfektionismus sei ihm ja geradezu in die Wiege gelegt. Er könne da gar nichts für. Das hört man ja ständig. Und im anderen sehen wir ja auch konstant eigentlich genau diese ständigen Bemühungen in unserer Kultur, sich zu optimieren und Wege zu wählen, mit denen man aus einer scheinbaren, so erscheint es uns zumindest, Verzweiflung herauskommen will. Da fällt mir immer Erich Fromm ein, der sagte, das schauen Sie sich doch bitte die Gesichter dieser Menschen um uns herum an. Die sind alle traurig, ja. Das ist eigentlich furchtbar, was man, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht. Aber jeder spielt glücklich zu sein, weil er keiner sein will, der eben nicht ideal ist.
Ein Spielverderber.
Ja, kein Spielverderber, genau. Dann ist er ja ein Miesepeter, dann ist er nicht positiv genug, dann arbeitet er nicht am Fortschritt der Menschheit, wo auch immer dieser Fortschritt hingehen soll. Da merken wir, da kriegen wir ein richtig großes Gebiet eröffnet. Und das resultiert immer, ist uns dann ja aufgefallen, auf einem inneren Bild von einer idealen Version des eigenen Ich, ja, oder das Selbst hier, aber das Selbst, wir definieren das Selbst ja ein bisschen anders als Gesamtorganismus und dieser Gesamtorganismus erzeugt ein Modell des Ich und dieses ist ja tatsächlich eben abgespalten. Der Ronald Lang hat ja da immer gesagt, ne, was wir normal nennen, ist ein Produkt von Verdrängung, Verleugnung, Isolierung, Projektion, Introjektion und anderen Formen destruktiver Aktion gegen die Erfahrung, gegen die Erfahrung. Ne? Die Erfahrung wird hier negiert. die Erfahrung wird von uns erst einmal abgelehnt. Da sind wir wieder in diesem Bereich dessen, was wir da Sinnfelder nennen, nicht wahr? Und das ist ja interessant. Also erstmal die Erkenntnis sozusagen, dass wir aus irgendeinem Grund in uns immer wiederfinden, dass wir da ideale Versionen unserer selbst gebaut haben. Wir reden ja da eh schon von der Fragmentation oder Fraktalisierung des innerseelischen Modells und vor allen Dingen auch des Ich-Modells, das uns immer wieder auffällt. Und da scheint es Anteile zu geben, die da in uns zersplittert stattfinden, die sich formieren zu einem Wunsch nach einem idealen Ich, das immer wieder angestrebt wird. Und das scheint ein tiefes Motiv zu sein, das die meisten Menschen bewegt. Ja. Und jetzt können wir natürlich auch nicht wirklich genau sagen, was ist das denn? Ich habe mich ja mit den Jüngern des inneren Kindes schon öfter mal angelegt, die dann in religiösem Eifer gegen mich wettern, mir dann sagen wollen, das sei ja Tatsächlichkeit. Ne? Und da muss man eines sagen, das ist natürlich überhaupt nicht Tatsächlichkeit, sondern wenn wir vom psychischen Modell sprechen, dann reden wir von der Fantasie. Fantasie ist etwas Individuelles und überhaupt nicht Faktisches. Das lässt sich also wissenschaftlich natürlich auch überhaupt gar nicht nachweisen, weil jeder Einzelne hat eine eigene innere Fantasie. Ich muss ja mit dem Einzelnen im Grunde erstmal herausarbeiten, was ist seine Dynamik, was ist da überhaupt los. Wenn wir von solchen grundsätzlichen Erkenntnissen sprechen, dann geht es ja für uns darum, dass wir feststellen, immer wieder ist da kein eigenes, konsistentes, aktuelles Ich zu finden, sondern Fragmentation, Fraktalisierung. Das heißt, da ist was aufgesplittert und das ist ja erst einmal auffällig für uns gewesen und seltsam. Aber von solchen festgemachten Konstrukten im Grunde erstmal zu reden, das muss man eingangs sagen, ist schon eigentlich nicht möglich. Das ist, wir bewegen uns im Bereich der Fantasie. Ne, deshalb ist ja auch die Psychologie im Grunde ja kein wissenschaftliches Fach in diesem Sinne. Das kann es nie werden, wenn im Vergleich zu den Naturwissenschaften, wo ich etwas im Tatsächlichen finde. Hier finde ich, das ist schon, ich kann da immer eine Übertragungsleistung machen, aber wir sind im Bereich der Fantasie und das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Du kannst keine empirische Wissenschaft daraus machen.
Obwohl wir das so gerne wären. Wissenschaft.
Ja, wären wir gerne uns wissen. Es wird uns aber nicht gelingen und es ist auch nichts Schlechtes daran. Es ist auch überhaupt nichts Schlimmes daran.
Eben,
das
genau.
Ist das
genau.
Nächste. Ne? Wenn ich da mal loslasse, kann ich verstehen, dass der einzelne Strukturen in sich hat, die er individuell erzeugt hat, als Reaktion jeweils auf die Umwelt und dass er mit denen etwas tun kann. Ich bin ja in jungen Jahren Freund von Krishnamurti, also nicht direkter Freund, sondern Freund seiner Texte, als ich, weiß ich nicht, 14, 15 war, gewesen. Und da ist ja immer dieser interessante Schritt von Krishnamurti des Auflösens seiner eigenen für ihn gegründeten Sekte mit der Begründung, dass das innerseelische Modell ein Land ohne Wege sei und deshalb auch überhaupt nicht eine äußere Agentur dafür da sein könne, ihm dem Einzelnen zu sagen, was er denn tun müsse, um zu seinem, nennen wir es mal, Glück zu finden. Nicht wahr? Das muss man immer vorausschicken. So, und wenn wir über solche Konstrukte reden. Jetzt haben wir ja eine bestimmte Auffassung zu diesen Fraktalen, dass wir gefunden haben, wenn da solche Fraktale sind, dann sind die in der Regel problematisch. Die können wir aber nicht immer genau herausarbeiten und man muss ganz vorsichtig sein, dass man das einfach überträgt, dass das ein generelles Modell sei. Denn da ist auch dieses Gerede vom inneren Kind auch im Grunde Blödsinn. Ne? Also das kann ich nicht so voraussetzen als Tatsächlichkeit einfach. Ja. Und eben das ideale Ich auch nicht, das weiß ich nämlich in Bezug auf den Einzelnen nicht wirklich. Ich muss mich auf seine Fantasie mit ihm zusammen einlassen, um etwas herauszuarbeiten. So, das wollte ich im Grunde einmal vorausschicken, ja. Aber was wir häufig finden, ist halt die Idee eines idealen Ich. Und dann haben wir uns mit dieser Dynamik, wie entsteht das denn überhaupt, auch mal beschäftigt, nicht wahr?
Also das ideale Ich ist ja im Grunde genommen die Vorstellung, dass es irgendwo eine Wesenheit gibt, mit der ich verschmelzen kann. Und wenn ich mit der eins werde, dann habe ich sozusagen meinen Zielzustand erreicht. Ne? Dann deswegen wird ja auch häufig so werden häufig bestimmte Prozesse der sogenannten Selbsterfahrung ja auch als Reise beschrieben, auf die man sich macht. Ne? Und da ist natürlich immer die Frage, ja, wer definiert das Ziel? Ja, wer definiert das Ziel dieser Reise und woher entsteht dieses Bild? Wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen von diesem Begriff des Memes gesprochen, also einer kollektiven Vorstellung, die keine Entsprechung in der Wahrheit hat, keine Entsprechung auch in der Wirklichkeit der ersten Ordnung. Das heißt, die so überhaupt nicht existiert. Die immer glückliche Familie, der ewig glückselige Gottgläubige oder so. Bilder, die ganz stark unser Bewusstsein beherrschen, aber nicht erfahrbar sind im Grunde genommen. So. Und so ähnlich verhält es sich mit dem Ich-Ideal auch. Und da ist ja auch, da kommt ja der Prozess der ersten Entfremdung auch mit ins Spiel. Das, was Lacan, dieser französische Psychoanalytiker, ein spezieller Freund von mir, ja als erstes Spiegelstadium beschreibt, ne? Das beschreibst du auch in deinem Buch. Könntest du dazu noch mal was sagen?
Ja, das kann ich gleich vorlesen. Da geht es natürlich um Narziss. Und wir reden da auch im Grunde schon mit diesem, wenn wir da über das Ich-Ideal reden, genau über diesen Prozess dessen, was wir eigentlich am Ende dann Narzissmus nennen. Und das hast du ja auch schon ein bisschen richtig beschrieben. Es handelt sich
Das habe ich
dabei
ein
immer,
bisschen richtig geschrieben, das beruhigt mich.
ja, das muss ich ein bisschen einschränken vielleicht. Nein.
Ja, gerne. Du darfst
Es
das
handelt sich
herzenslos
dabei um eine,
einschränken.
ja, aber nur in meinem Sinnfeld. Es handelt sich dabei um eine Heldenreise. Ich finde das ganz
Genau.
interessant, ne? Also wir landen da ja ganz schnell bei dem in der griechischen Mythologie. Ne? Da haben wir ja, glaube ich, schon mal über Odysseus geredet, ja, sozusagen das Vorbild der aktuellen Menschen hier, scheinbar eine Reise, die ja im Grunde nach Hause führt, ne? Nach Hause führen soll. Wobei Odysseus sehr verschwenderisch mit den Menschen, die ihn da begleiten, umgeht und sie
Ja,
im
und er
Grunde
bricht ja auch ohne
verbraucht.
Not auf, ne? Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie Nahrungsmittel beschaffen soll oder so, sondern der zieht einfach los, weil ihm praktisch langweilig geworden ist in seinem eigenen Land, ne?
Und er sein eigenes ideales Ich zeigen will, im Grunde durch seine
Genau.
Listigkeit und so weiter. Im Grunde ist ja diese Heldenreise, die er da tut, eigentlich ein Weg der Selbstdarstellung, mit dem er ankommen möchte zu Hause. Ja, ganz interessant. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass wir festgestellt haben, dass dieses Grundproblem der Ausprägung des idealen Ich, also das ideale Ich wäre ja das Ankommen, ich komme an, tatsächlich dort, wo ich eigentlich hingehöre, mit dem Bindungsentzug, den die Eltern uns antun. Das sehen wir ja als das ursprüngliche Problem, basierend auf der Angst, die die Eltern wohl haben, ist die Bindung gestört. Weil das Baby schon den vor allen Dingen emotionalen Eindruck hat, hier stimmt was nicht. Meine Eltern sind nicht wirklich für mich sicher und greifbar jederzeit, sondern die sind unter Umständen mal hier, mal da und im Zweifel auch weg. Und wenn die weg sind, dann bin ich halt in einer existenziellen Notlage. Und wir glauben, dass wir an diesem Punkt im Grunde dieses Ideal entwickeln, woraus auch eigentlich diese Fortschrittsbewegung des modernen Menschen hier entstanden ist. Ne? Wir sollen uns ständig irgendwohin fortentwickeln, aber eigentlich ist immer unausgesprochen, wohin dieses Meme-Bild uns führen soll. Irgendwo hinein, wenn man da tiefer schaut, scheinen wir uns ins Nichts verabschieden zu wollen damit. Ist dann auch unsere Erkenntnis. Vielleicht ist das Nichts ja unsere Heimat, keine Ahnung, aber wir scheinen auf einem Weg eben zu sein. Und jetzt fange ich mal eben kurz an zu zitieren. Achtung, ne, Zitat Anfang, ja. Es schwebt eine nicht endende Bedrohungslage im Raum, die um des eigenen Überlebens willen immer verdrängt werden muss. So erklärt sich die gleichzeitige und wechselseitige Anwesenheit von Vernichtungsgefühlen und positivistischem Wahn. Mit Narziss ist also schon lange, bevor er in den Spiegel des Teichs schaute, etwas Erstaunliches geschehen. Im Spiegelstadium erarbeitet er ein Ideal-Ich. Er verliebt sich nicht etwa in sich. Er hasst, wen er sieht und halluziniert sich als angestrebtes Ideal. Das ideale Ich möchte als Sender die anderen zu Empfängern machen. Narzisstische Kultur bedeutet, mehr oder minder in der Vorstellung verhaftet zu bleiben, dass die Welt in einem Maße beeinflussbar ist, dass die Grenzen der Wirklichkeitsbildung weit überschreitet. Zitat Ende. Ich glaube, in diesen paar Sätzen ist im Grunde schon das meiste dieser Dynamik erfasst, nicht wahr? Ja. Mit dem Gefühl der Bindungslosigkeit loszuziehen und dann zu suchen, wo sei denn jetzt die Bindung zu finden? Was ist denn das, wovon ich entfremdet wurde? Und das dann in einem Dualismus zu erfahren, nämlich dem eigenen Selbsthass, der entsteht daraus, dass ich wahrnehme, ich scheine nicht gut zu sein, deshalb hassen mich wohl die Eltern, deshalb haben die wohl die Bindung nicht. Das ist ein ganz tiefes Gefühl, dass ich das Monströse nenne, was in der Regel bei Kindern ankommt und so furchtbar ist, dass die meisten es ihr Leben lang verdrängen müssen. Und um das auszuhalten, in dieses positivistische Bild hinein zu wechseln und sich als ideale Vorstellung in sich zu bilden. Ja, ich habe also sowohl, und da entsteht der Dualismus, ich habe also sozusagen mich als Teufel in mir und mich gleichzeitig als einen vorgestellten Gott, der versucht, dann eine neue Welt, eine bessere Welt zu erzeugen.
Die Grenzen der Wirklichkeit werden nicht gesehen und es wird nicht erkannt, dass in dem Versuch, diese Grenze zu überschreiten, das Destruktive liegt. Ne? Also das, was nicht funktioniert. Also im Grunde genommen kann man es auf den Satz ja kondensieren, dass unsere Vorstellung vom Ich inzwischen im Nicht-Ich liegt. Also die Vorstellung des idealen Ich liegt im Nicht-Ich, da, was ich nicht bin. Und diese Heldenreise erzeugt die Illusion, dass ich aber dahin kommen kann, wenn ich eben wie Odysseus losziehe und Heldentaten vollführe, in der Hoffnung, dass ich Heimat finden werde. Und das ist ja eigentlich so dieses, naja, dann werde ich vielleicht geliebt, dann gehöre ich dazu, ne? Dann huldigen die Menschen mir, dann existiere ich. Das Ideal-Ich ist ja erstmal etwas, wo ich davon ausgehe, das ist das Nicht-Ich. Das ist was anderes als ich. Ne? Das ist was anderes als das, was ich jetzt bin.
Ja, weil es etwas ist, was ich sozusagen in den Raum stelle als noch nicht ich.
Genau,
als
noch
von
nicht
mir
ich.
Erst zu definierendes Ich. Ich
oder
muss
von anderen.
Also
ob ich es definiere, ist ja nochmal
genau,
eine andere Frage.
Ich muss es also sozusagen irgendwie erst einmal erschaffen. Mhm. In einem Prozess, der natürlich immer, da hast du ja auch gerade darauf hingewiesen, nach außen schaut, wie man denn sein soll. Mhm. Also wie das ideale Ich sein soll. Das ideale Ich wird ja nicht aus einem inneren intrinsischen Prozess heraus sozusagen entwickelt, sondern es wird immer im Abgleich an den Blick aus den Augen der anderen weiterentwickelt. Ja. Das insofern habe ich dann auch diese ganzen oktroyierten Wünsche in unserer Kultur. Wenn ich jetzt in diesem tollen Auto sitze, dann bin ich wohl näher daran, weil ich bekomme dann die Aufmerksamkeit im Sinne dessen, wie die Eltern sie mir hätten geben sollen. Damit will ich dann mein Bindungsproblem lösen und habe dann den Eindruck, ja, dann brauche ich das, in einem Auto zu sitzen, weil das ist dann ein funktionierender Anteil eines idealen Ich. Mhm. Und dann habe ich einen Baustein sozusagen erst einmal scheinbar gefunden.
Ja, aber das ist ja ein Trugschluss, weil es gibt einen Baustein, also das sind ja alles Wege, mit denen man das Ziel, was eigentlich da ist, nämlich in die Bindung zu kommen, nicht erreicht.
Ja, da wären wir wieder am Anfang des Zitats. Ich kann auch endlos jetzt ins Fitnessstudio gehen oder
genau.
irgendetwas
oder schön
tun.
Und schlank sein und trotzdem unglücklich.
Und jedes Mal im Grunde komme ich da an, und das ist dann natürlich die Erkenntnis, am Ende ist die Heimat nicht zu finden. Am Ende ist die Heimat verbranntes Land. Und ne, und du kommst ja im Grunde, ist ja, Odysseus ja ebenfalls, wo kommt der an? Ne? Das, ne, der,
ja.
Ja.
Der kommt an bei einer hochgestressten Frau, ne?
Ja.
Die ewig ihre Fäden aus dem Teppich wieder rauszieht, weil der nicht fertig werden darf. Ne? Und die sie selbst, und das ist noch eine interessante Sache, weil im Grunde genommen die Dynamik des Narzissmus auch dargestellt wird, ne? Dass es immer jemanden gibt, der im Grunde genommen die Illusion aufrechterhält von Heimat. Ne? In dem Fall ist es Persephone, die alle Mitbewerber abschlägt. Und bei Narziss fand ich damals, als ich habe die Sage von Narziss zum ersten Mal, Narzissus zum ersten Mal als Kind gelesen, auch, ich glaube mit 12 oder so. Und ich habe immer gedacht, wie doof ist denn der? Der erkennt sich ja gar nicht selbst, ja. Also das Interessante ist ja, dass Narziss sich im Wasser sieht und nur deswegen auch so reagieren kann, wie er reagiert, weil er sich selbst total fremd ist. Ja. Und das fand ich als Kind, da habe ich nur gedacht, so wie blöd, der sieht sich da und weiß gar nicht, dass er das ist. Und das Pendant da ist ja auch Echo, die ja dazu verdammt worden ist, immer nur das zu wiederholen, was die anderen sagen. Ne? Sie verliebt sich ja in Narziss und das klappt aber nicht, weil sie im Grunde genommen ihm nicht huldigen kann, sondern ihm einfach immer nur echoartig wiederholt, was er sagt. Ne? Und dann sind beide zu ewigem Unglück verdammt.
Ja, weil da diese Verzweiflung drin liegt. Ne? Das ist es entsteht halt einfach nichts an tatsächlich Neues, sondern es entsteht eigentlich nur die Erkenntnis, es ist nichts da, was ich tatsächlich sozusagen erschaffen und erzeugen kann, wenn ich von draußen immer schaue, wie ich denn da sein soll. Ne? Wenn das Echo ist halt auch tot. Ohne Entwicklung. Ne? Es hat keine Lebendigkeit.
Das ist die Tragik dieses Mythos. Ne? Das ist, daran liegt die Tragik dieses Mythos, dass nichts entstehen kann und im Grunde genommen ist, wie so eine ewige Hölle ist, ne? In der man dann gefangen ist.
Ne? Und das Übertragen auf unsere Welt bedeutet ja, je mehr ich mich bemühe, sozusagen durch solche suchthaften Versuche, Bindungen wieder zu reparieren, aber die im Grunde ja eigentlich nicht durch die Lebendigkeit entstehen, sondern durch eine Eigentumnahme. In der Regel, ne? Durch eine Eigentumnahme an einem anderen Menschen oder eine Eigentumnahme an Objekten, dass ich tatsächlich im Grunde eigentlich so wie König Midas eine tote Welt erschaffe, weil ich alles dem Moment, wo ich es in Besitz nehme, zu etwas Totem bringe, ist auch genau diese Erkenntnis ja hier zu finden. Ich kann mich endlos bemühen und stelle dann am Ende doch immer wieder fest, ne, diese Heimat, die das Kind denn da suchen soll, die ist nicht zu finden, nicht wahr?
Finden.
Deshalb ist ja dieser Heimatbegriff schon eigentlich so was Gruseliges. Ne?
Ein Meme.
Der ist ein Meme, das im Grunde auf eine Art von Horror referiert.
Es referiert ja vor allen Dingen auf so eine Xenophobie, ne? So eine Fremdenangst. Das ist ja auch das, was in der Odyssee eigentlich sehr, sehr deutlich wird und was eigentlich auch den Narzissmus beschreibt. Also ja das, was du als Abwehrstrategie im Hygienismus bezeichnest. Also die Odyssee ist ja eine zutiefst xenophobe Erzählung, wo alles, was fremd und andersartig ist, gefährlich ist und ausgemerzt werden muss.
Ne? Genau, es muss überlistet werden.
Es muss überlistet werden, aber auch ausgemerzt. Und nur das, was im Königreich des Odysseus selbst geschieht, ist letztendlich das, was tatsächlich als wertig gesehen wird. Ne? Als das, wo alles hin zurückkehren muss. Und in der Denktradition sind wir ja tatsächlich auch sehr stark. Da habe ich jetzt auch wieder von den Grimms gelesen. Da gibt es sehr viele Ausführungen, dass alles außerhalb der Heimat, also außerhalb der Heimat kann nichts gedeihen. Ne? Gedeihlich ist nur das, was innerhalb der Heimat sich entwickeln kann. Ne? Und dabei sind die nur gerade mal von Kassel nach Göttingen gezogen und haben da so schwer gelitten. Ne? Weil das war halt nicht Heimat. Das hat den Jakob Grimm zu Ergüssen über Heimatliebe veranlasst, weil er zwanghaft war und einfach nicht so zurechtkam, weil alles anders war und es war nicht mehr so, wie er es gewohnt war und so.
Hm.
Ach, das war Heimatwissen.
Also wenn wir das sozusagen betrachten, stellen wir ja fest, dass dieses ideale Ich, das wir dann da schaffen, ja auch sozusagen an einem idealen Ort leben soll. Und dieser ideale Ort, der sei immer etwas, was nicht verändert ist, was man im Grunde kennen sollte, aber nicht kennte. Also das ist ja auch ganz, ganz spannend, ne? Das, ne? Eigentlich ja etwas, worauf ich referiere, wo ich wieder hin will, ohne eigentliches verorten zu können, weil ich es nie erlebt habe. Ja.
Ja, und das ist auch ein Phänomen, was wir häufig in der Praxis erleben, dass Patienten sagen, ja, aber das ist doch normal, man sollte doch, jeder sollte doch, ich hatte jetzt letztens auch so ein Paar, wo die Frau gesagt hat, ja, aber das ist doch ganz normal, dass Paare eigentlich abends dann da sitzen und sich intensiv unterhalten und sich austauschen. Und dann frage ich so, wo haben Sie diese Vorstellung denn her? Ja, aber ist das nicht so? Das ist doch so, das ist doch normal. Und dann sage ich, okay, wie ist das denn bei den Paaren, die Sie kennen? Überprüfen Sie es mal, tatsächlich in Ihrem ganz persönlichen Umfeld. Dann so, ja stimmt, die haben sich scheiden lassen, die reden eigentlich auch nicht miteinander, die beiden streiten sich nur. Trotzdem ist das so als normal abgespeichert, ohne Realitätsbezug.
Ja, weil das ein
Ne?
Ideal ist, ne?
Genau, und da, das ist dieses Ideal, ne?
Ja, meine Tochter erzählt das immer, die kellnert und sagt, Paare reden nie miteinander im Restaurant. Das ist geradezu auffällig. Das ist ein Schweigen, wenn Paare da sitzen.
Okay,
Ja.
okay.
Na.
Das,
Aber
ja, dann ist das wahrscheinlich normal, Oliver.
womit ich darauf hinaus wollte, ist, dass sozusagen im Grunde ja dieses Ideal, das wir da bilden, ja, da haben wir ja in der Folge Leben im Fantasyland schon von geredet, ne?
Genau.
Dass es im Grunde eigentlich das Heimat sozusagen ein Fantasyland ist, als Ziel, wo ich immer ankommen will. Einerseits und andererseits, das halt auch dazu führt, dass ich im Grunde gar nicht mehr versuche, auf Erfahrung und auf das Tatsächliche, also auf die Wirklichkeit der ersten Ordnung überhaupt mich zu beziehen. Ich versuche also im Grunde eigentlich nicht mehr meine Karte an das Gebiet anzupassen, sondern ich versuche eigentlich, dass die Karte unabhängig vom Gebiet im ersten Schritt zu entwickeln und im zweiten Schritt, wenn es denn dann no notwendig ist, die Karte zum Gebiet werden zu lassen. Also ich versuche eigentlich den Prozess der Kartografie, könnte ich sagen, umzukehren.
Ja,
Ja.
genau. Und das ist ja, hat sich ja extrem auch durch die sozialen Medien verstärkt, ne? Weil da natürlich solche Bilder ganz, ganz stark kolportiert werden, bis hin zu, ich kann auch mein Gesicht in jegliche Form bringen, die ich gerne hätte, ne? Und da gibt es ja viele, die sagen, ist ja eigentlich auch nichts dabei. Grundsätzlich ist da ja auch nichts dabei, aber die Frage ist ja immer, was, ne, was für eine Sehnsucht steckt eigentlich dahinter, die damit eben nicht gelöst werden kann. Ne? Und das ist eben dieses Verharren in dieser ewigen Sehnsucht. Und Sehnsucht ist auch die Antriebsfeder natürlich, ne, für solche, für die Reise in das Ideal-Ich. Eine Antriebsfeder. Das muss nicht die Antriebsfeder sein, aber es ist natürlich eine Antriebsfeder.
Aber da könnte man natürlich jetzt sagen, Herr Ruppel, Frau Nigott, Sie nehmen mir die Hoffnung, was soll das denn? Wir werden ankommen. Ja?
Ja klar, wir kommen immer irgendwo an, ne?
Ja.
Also das Ankommen, da habe ich
Ja.
keine Bedenken, dass man ankommt, ne? Die Frage ist nur, wo? Wer definiert das Ziel? Und da ist es, glaube ich, aber nochmal interessant, wenn wir den Begriff des Narzissmus da nochmal ein bisschen genauer betrachten. Weil Narzissmus bedeutet ja auch so dieses in sich selbst eingekapselt sein. Ne? Im Grunde genommen ist es ja eigentlich die Beziehungsunfähigkeit, die damit beschrieben wird. Ja?
Ja.
Also wie ein Narzisst, der sich selbst fremd ist, aber auch überhaupt keinerlei Außenkontakt aufnehmen kann, weil er so die ganze Zeit in diesem, ja, wie kann man das nennen? Was ist das für ein Zustand? Es ist kein Zwiegespräch, es ist einfach ein Verlorensein in diesem fremden Bild von sich selbst, ne? Könnte man es so
Ja.
beschreiben?
Ja, es ist eigentlich ja auch basierend auf einer Angst vor dem Lebendigen, ein Prozess der inneren, sagen wir mal, man könnte sagen, fast sagen, Tötung der anderen, um sie beherrschbar zu Objekten zu machen. Und wenn ich sie dann zu Objekten habe, dann bin ich der einzig Lebende nur noch. Ne? Und das in der stark ausgeprägten Form ist der Narzissmus ja tatsächlich für diese Leute erfahrbar ein Solipsismus, also eine Idee dessen, dass man selbst die Welt nur erfinden würde und man selbst sei das einzig lebende Wesen im Universum oder im Zweifel sei man das Universum. Aber das ist natürlich sozusagen ein Prozess der massiven Entlebendigung und eine unglaubliche Kälte des Universums wird mich dann befallen. Ja,
ja, ja klar.
Und dann muss ich mir sozusagen, dann versteht man das auch, dann muss ich mir sozusagen mit in der einzigen Hoffnung, während ich da im Raumanzug durchs Weltall schwebe, völlig losgelöst von allem, mindestens die Hoffnung geben, mit dem, was ich tue, in dem lebendigen wieder ankommen zu können. Und das ist aber dann das Fantasyland. Und das Fantasyland ist halt nicht lebendig. Und woher kommt das? Angst isoliert mich halt immer. Es ist ja auch in einer Angstsituation, in einer Bedrohungslage, erzeuge ich ja tatsächlich in dem Moment die Abtrennung von der für mich potenziell gefährlichen Situation und erschaffe mich als alleinstehend. Habe ich aber jetzt konstant diese Wahrnehmung, dann bin ich halt sozusagen nur noch alleine da. Das heißt, ich muss dann ständig in meinen eigenen inneren Prozessen mit mir versuchen, diese ganze Welt zu lösen.
Ich bin der einzige playable Character. So nehme ich mich dann ja wahr.
Ne? Genau, ich bin der einzige playable Character. Die anderen sind im Grunde eigentlich vorprogrammierte Objekte, die gar nicht wirkliche Lebendigkeit haben. Und ich muss nur gucken, wie komme ich da durch. Ja.
Also was ich da ganz interessant finde und du in deinem Buch auch anreißt, ist diese Veränderung, dieses Ideal, der Ideal-Ich-Vorstellung so in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren. Ne? Mhm. Dass sich das auf so eine perfide Art und Weise verändert hat in eine Ideal-Ich-Vorstellung, aus der es auch immer schwerer geworden ist, auszubrechen. Da gibt's ja ganz viele Motivationstrainer. Ne? Ich krieg dann auch immer wirklich so Schauer erfassen mich, wenn ich so diese sehr reichhaltige Welt der Coaches sehe, die letztendlich ja alle sozusagen Propheten sind, die sagen, ich bin derjenige, der dir dahin hilft, der dein Reisebegleiter, der die Route kennt in dein Ideal-Ich, ne, werde dein bestes Selbst, ne, werde zu dem besten Selbst, was du sein kannst. Und dass das früher noch, sagen wir mal vor 100 Jahren, ja noch sehr stark bestimmt war durch so gesellschaftliche Aspekte, ne, ein ordentlicher guter Arbeiter sein, gesellschaftlich, der Gesellschaft dienen, sich gut einfügen, ne, ein guter Bürger sein, dass das ja mehr so auch von außen bestimmt war, da ging es mehr so auch um Gehorsam und in die Autoritäten reinpassen. Und dass wir heute so in einem perfiden Stadium des Ich-Ideals sind, wo es eben darum geht, sei besonders, sei individuell, ne, hebe dich von den anderen ab. Und dass dieses Besonderssein natürlich auch etwas ist, was weitaus schwieriger ist, dagegen anzurebellieren oder zu erkennen, okay, das ist jetzt auch genauso eine aufoktroyierte Vorstellung wie von einer Autorität, weil es geht ja darum, dass ich mich selbst finde. Ne? Das schreibt die Isolde Charim ganz gut in ihrem Buch, sehr gutes Buch, Die Qualen des Narzissmus, da referierst du auch in deinem Buch drauf. Und da weist sie eben auch darauf hin, dass das ganz schwierig ist, eben aus diesem Ich-Ideal der Besonderheit, der Individualität, der Exklusivität, der Einzigartigkeit auszusteigen.
Ich glaube, das ist ein Prozess, der schon begonnen hat, eben in der Romantik mit Schelling, ne? Mit der Abgrenzung sozusagen des Ich.
Genau, mit der Ich-Philosophie.
Weil da war, glaube ich, der Versuch da, die massiven Einflüsse der Introjekte in den Griff zu kriegen.
Ja.
Ja. Das heißt also, zuvor, und das zog sich dann natürlich in einer Bewegung viel länger noch, bis in die letzten paar Jahrzehnte hinein, zuvor kann man sagen, dass die Introjekte viel dominanter waren und vorgegeben haben, wo die Heimat denn zu finden sein soll. Ja, das heißt also, als Hauptintrojekte haben wir dann Lacan nannte das im Namen des Vaters zum Beispiel, ne? die Eltern als Richtungsgeber, die das schon vorgegeben hatten. Und
das Über-Ich.
Genau, das formiert dann das durchaus das Über-Ich. Und diese Befreiung daraus, die hat ja hauptsächlich auch im Westen sehr stark stattgefunden, scheinbar wohl seit der Romantik. Und das hat dann eben mehr dazu geführt, dass eigentlich aber noch mehr Einsamkeit wohl entstand. Ne? Das Ich wurde dadurch immer einsamer, weil auch da die Führung im Grunde der familialen Gruppen, die sich als Introjekte innerseelisch gebildet hatten, nicht mehr so stark war. Das heißt, das hat zu noch mehr Einsamkeit des Großstädters letztlich geführt. Ne? Da entsteht der Großstadtneurotiker.
Ja, genau, der sich permanent nur um sich und
um
seine,
sich selbst dreht.
Seine eigenen imaginierten.
Und da muss man vielleicht nochmal sagen, dass da zwei Antriebe, zwei Motoren gibt, die Introjekte, die erzeugen in der Regel, wenn ich mit denen interagiere, in mir ein Schuldgefühl, wenn ich denen nicht entspreche. Und dieses Ich-Ideal, das ich dann gebildet habe, wenn mehr Einsamkeit da ist, sozusagen. Das funktioniert über Scham.
Scham, genau.
Insofern ist Scham ein ganz dominanter Einfluss geworden. Das war vorher nicht so. Das war 2000 Jahre Christentum, hat das ja auch wunderbar gemacht. Ne? Da lief das in der Regel über den Schuldmechanismus. Heute ist Schuld nicht mehr so stark, sondern Scham hat da deutlich gewonnen. Und zwar schämen die Leute sich auch vor allen Dingen vor sich selbst, ne? Ja. Weil sie dem eigenen Bild, das sie meinen, kreieren zu müssen, nicht mehr entsprechen.
Ja, die sehen sich im Spiegel und finden sich wirklich, schämen sich für ihr Dasein, ne? Also das habe ich bei jungen Leuten, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, ich glaube in der letzten Folge sogar, was für Ausmaße das annimmt, diese absolute Selbstablehnung, fast Selbsthass schon, der mündet in dieser grundsätzlich existenziellen Frage, darf ich überhaupt sein? Ne? Kann das sein, dass so wie ich bin, ich gewollt bin, weil da so ein massiver Druck herrscht in diesem Vergleichsprozess, ne, dass man das wirklich so dieses Erreichen des Ich-Ideals auch so aussichtslos erscheint, ja, das erscheint auch so aussichtslos und damit auch wird die Sinnhaftigkeit dieses ganzen Daseins in Frage gestellt, ne, aufgrund dieser absoluten Aussichtslosigkeit.
Ja.
Ja, das ist so eine ganz schwere Verzweiflung, wo junge Leute wirklich schon so das Gefühl haben, es ist so aussichtslos. Ich werde nie ankommen. Ne?
Und dann kommt man auch zu dem Punkt zu verstehen, warum im Grunde aufgrund dieses extrem monströsen Vorganges, wo alles eigentlich erstarrt, ein konsistentes erwachsenes Ich nicht mehr sich herausbilden kann. Ja. Und da hat Baudrillard dann auch ja verstanden, dass im Grunde wir kaschieren wollen, dass wir keine Erwachsenenwelt mehr haben. Ja.
Eine Illusion, dass die Erwachsenen irgendwo außerhalb dieser Welt stehen. Ne? Irgendwo da draußen gibt es Erwachsene, aber wir sind das nicht.
Ja, genau. Ja. Ne? Genau. Wir sind die Kinder und wir wollen Heimat finden. Ja?
Genau. Wir wollen irgendwie zu diesen Erwachsenen kommen.
Ja, genau. Ne? Ja, ja. Und bitte behindern Sie mich in dem Weg nicht. Ja, das.
Ja.
Genau. Da habe ich noch ein Zitat von Baudrillard, das ist zu diesem Fantasyland im Grunde, ne, dass er das Disneyland auch nennt. Das Imaginäre von Disneyland, und jetzt geht es ums tatsächliche Disneyland, ne, ist weder wahr noch falsch. Es ist eine Dissuasionsmaschine, also eine Abwehrmaschine, eine Inszenierung zur Wiederbelebung der Fiktion des Realen. Daher die Debilität dieses Imaginären, sein infantiles Degenerieren. Man schaue sich mal Disney an, da ist ja wirklich eine extrem debile Welt, nicht wahr? Unsere Welt möchte kindlich sein, um den Anschein zu erwecken, die Erwachsenen stünden draußen in der realen Welt. Man will verbergen, dass die wirkliche Infantilität überall ist und dass die Erwachsenen selbst hier Kind spielen, um ihre reale Infantilität als Illusion erscheinen zu lassen. Wenn ich also in Disneyland herumlaufe, dann sage ich, ja, schau mal, ich kann ja noch Kind sein, ja, und will damit kaschieren, dass ich eins bin.
Ja, aber wenn man sich die Coaching- und Selbsthilfewelt mal anschaut, ne, auch durchaus so die Mainstream-Psychologie, ja, also jenseits auch des Populärwissenschaftlichen, ist es tatsächlich auch so dieses Bild, dass man noch reifen muss. Ne? Also dieser, das wird ja auch oft von diesem Wachstumsprozess gesprochen. Ne? Also wenn ich, wenn in Kursen, wo es um persönliches Wachstum geht, wo ich mich dann auch immer frage, was für ein Wachstum denn? Ne? Wo soll ich denn da reinwachsen? Ja, und immer in der Negation des Ich, ja, dass das nur im Nicht-Ich zu finden ist. Also letztendlich so diese, wirklich dieses Bild, alles, was du brauchst, liegt aber nicht da, wo du gerade bist, sondern woanders. Da musst du reinwachsen, da musst du hinreisen, da musst du dich spirituell hinbegeben oder was auch immer. Und das ist natürlich etwas, was auch zu einer, das muss zwangsläufig. Ich finde das auch so klar, dass das zwangsläufig in die absolute Selbstablehnung, in der absoluten Selbstablehnung münden muss. Wo soll es denn sonst münden?
Das ist ja auch total frustran, nicht wahr?
Ja, ja.
Ich komme eigentlich in der ständigen Erkenntnis an, ich bin nicht genug, ich bin konstant im Mangel, ja. Etwas stimmt an mir nicht, ich bin nicht okay, ja. Das ist ja letztlich, ne, bei all dieser Fortschrittsbewegung in Richtung Heimat sozusagen, ist ja ständig eigentlich die konstante Erkenntnis, dass ich noch nicht da bin. Das heißt, ich bin immer im noch nicht. Ich bin deshalb auch nie tatsächlich in der Gegenwart da.
Ja? Ich bin noch nie erwachsen.
Ich bin nie.
Und ich muss es noch werden.
Ich bin nie okay. Ich brauche immer, dann brauche ich wieder jemanden, der mich darin trainiert, denn dann irgendwie dahin zu kommen. Ja. Deshalb diese extreme Coaching-Szene, die sich da entwickelt hat. Jeder meint, er muss den anderen darin betreuen. Oder wie du auch sagtest, ne, ganz Deutschland ist ein Erziehungscamp. Das ist daraus entstanden, nicht wahr?
Mhm. Ja.
Weil jeder
sich also natürlich lukrativ. Ja. Natürlich hochlukrativ. Ist, ne?
Genau.
Einen fertigen dann, Menschen verdienst du nichts mehr.
Ja, lukrativ im Sinne, das sind ja selbst Opfer mit Opfern, nicht wahr? Also
da.
Ne? Hier opfert sich das Opfer am Opfer.
Ja, genau. So kann man es sehr gut beschreiben. Das ist eine gute Beschreibung. Hier opfert sich das Opfer am Opfer. Ja, und jetzt höre ich natürlich schon so, ne, die Frage, ja, wie komme ich denn da raus? Wie kann ich denn lernen, mich okay zu finden? Ne? Und ist das nicht in Ordnung, auf diese Reise zu gehen und das Lebenssprung-Seminar besuchen zu wollen? Das Leben, ne? Ich glaube, da muss man wieder auch referieren auf den Ursprung, ne, wie so ein Phänomen des sich nicht okay findens überhaupt entstehen kann, wo wir dann auch wieder ganz am Anfang sind, auch wieder in der ersten Folge, eben dadurch, dass diese Monstrosität in unserer Kindheit geschehen ist, wo wir uns abgelehnt gefühlt haben in unserem So-Sein und immer, ne, und der Eindruck entstanden ist, ich muss aber erst jemand anders sein, damit ich überhaupt in die Bindung zu meinen Eltern gehen darf.
Ne? Ja, in die sichere das würde ich sagen, genau. Das gilt es einfach nur zu verstehen. Du reinszenierst am Ende des Tages einfach nichts als das immer wieder in dem Versuch, das wiederherzustellen, was natürlich totaler Unsinn ist, weil das ist nicht nur Jahre, das ist auch gerne Jahrzehnte schon her. Und die Bindung zu den Eltern wirst du nicht wieder kitten.
Nee.
Das, nicht wahr? Es gilt ja nichts als die Erkenntnis zu haben, ich bin mittlerweile erwachsen und meine Eltern sind bindungsunfähig, mehr oder minder gewesen. Das ist auch keine besonders erstaunliche Erkenntnis. Das ist, betrifft so gut wie alle Eltern und nicht wahr? Und dann die Verantwortung zu übernehmen.
Und klar zu haben, da gibt es keinen Auftrag mehr, ne? Also dieser Auftrag, der da permanent erteilt wird, ne, von beiden Seiten ja, ne, dass es den nicht mehr gibt. Meine Eltern haben diesen Auftrag auch einfach gar nicht mehr dann.
Da lässt sich nichts nachentwickeln, ja?
Ja.
Ne? Komm aus diesem, ich bin ein inneres Kind Mist heraus und werd erwachsen. Mhm. Ja, du bist schon erwachsen. Du musst aus dieser Illusion rauskommen. Du könntest noch ein inneres Kind oder mehrere oder was weiß ich in dir kultivieren und die müssten Heimat finden. Ja, also ne, je mehr ich über dieses Thema nachdenke, umso irrer empfinde ich das auch. Ne?
Ja, es ist wie bei Yoga bei dir, ne? Je mehr du darüber nachdenkst.
Ja, das ist ja das Interessante. Je mehr du über diese Sinnfelder, die weit abgetrennt sind von Erfahrung, nachdenkst, umso verrückter werden die in deiner Erkenntnis. Ja, das ist du nimmst die ja anfangs immer so gerne hin. Ja, ich habe diesen Buchtitel nie beachtet, das ist mir auch völlig egal eigentlich. Ne? Aber wenn ich mich damit auseinandersetze und da tiefer drüber nachdenke und da dann hineingehe, dann entsteht ja auch erst die Erkenntnis dieses extremen Wahnsinns.
Ja,
dass eben die Karte hier mit dem Gebiet überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern dass der Kartograf versucht, mit seiner Karte eine Wirklichkeit zu erzeugen, ja, die uns allen ein großes Problem macht, weil er nämlich eigentlich nur versucht, etwas wieder zu heilen, was gar nicht mehr zu heilen gibt. Ne?
Genau. Und da hattest du jetzt auch so ein schönes taoistisches Zitat zu, was ich nicht wiedergeben kann, aber was ich dazu extrem passend fand, nämlich dieses die Welt zu glauben, wir könnten die Welt verbessern, tatsächlich in dem Sinne, dass wir glauben, dass wir in der Gegenwelt besser leben könnten, also eine Welt in der Welt erschaffen können, in der es uns dann eigentlich besser geht, dass das ja etwas ist, woran die Menschheit eigentlich seit an Beginn der Welt eher leidet, ne?
Seit dem Anbeginn der Welt?
Ja, seit dem Anbeginn des Menschseins, nicht der Welt, sondern das ist gut. Ein das, Spruch, ja, den man so bringt. Ne?
Aber ich das weiß, ist das ist ein Spruch, den du bringst, ne? Aber da ist ja genau aber das Interessante.
Genau, da ist die Falle.
Dass wir ja im Grunde eigentlich sagen, okay, das ganze Problem hat vor 5000 Jahren angefangen. Mhm. Und wenn wir von der Menschheit reden, dann reden wir von Jahrhunderttausenden, nicht wahr? Ich glaube, da sind wir mittlerweile schon bei ein paar Millionen eigentlich angekommen. Ne? Hinaus.
Welt ist eine menschliche Vorstellung zunächst erstmal. Ne?
So Welt ist alles,
könnte man das... Könnte man das schon sagen, aber ja, es ist an Beginn.
Welt ist das, was alles enthält, ja.
Ja.
Wir reden da, eigentlich gibt es menschliche Welt in diesem Sinne ja nicht als Begriff. Ne? Welt definiert immer, was alles ist, ja. Insofern, ne, okay, wir können es jetzt fragmentieren und sagen, okay, das geht um die menschliche Welt. Dann würde ich sagen, okay, die letzten 5000 Jahre.
Ja,
aber
einigen
wir uns
auf die letzten.
Da hat sich das Tao Te Ching ja auch schon mit auseinandergesetzt, weil das ist ja auch noch nicht so alt und genau dieser Konflikt war da auch. Ich habe dieses Zitat auch gerade gefunden schon. Ne? Die Welt beherrschen und verbessern wollen, das misslingt. Die Welt ist ein geistiges Ding und kann nicht besser gemacht werden. Hier wird ja Welt eben auch eben in dem Sinne des, es beinhaltet alles auch verwendet. Wer sie verbessern will, verdirbt sie. Wer sie festhalten will, verliert sie. Die einen gehen voran, die anderen folgen. Die einen atmen warm, die anderen atmen kalt. Die einen sind stark, die anderen sind schwach. Die einen sind oben, die anderen sind unten. Darum vermeidet der Weise das zu viel, das zu sehr und das zu groß. Ja, genau da kann man auch sagen, eigentlich hat Lao Tse, wie man das auf Deutsch sagt, wie sagt die Halbchinesin das?
Lao Tse schon
damals.
Kannst du mal Lao Tse sagen?
Ja, das sage ich auch.
Genau, als Lagnase darfst du Lao Tse sagen.
Das sei mir vergönnt, bitte. Der hat das schon genau erkannt, ja. Das ist im Grunde, kannst du sagen, dass man sich über die Erkenntnisse von Baudrillard beginnt mit den 70er, 80er Jahren ja eigentlich schon sehr erstaunen kann, aber geh zu Lao Tse, da ist es auch schon so zu finden, nicht wahr? Ja. Diese Erkenntnis. Ja.
Und ich würde aber noch mal ganz gerne auf das Ideal Ich und seine Auswirkungen zu sprechen kommen, im Sinne von Auswirkungen narzisstischen Verhaltens tatsächlich auch auf unser Miteinander. Ne? Mhm. Denn wenn das so extreme Formen annimmt, also dann hat das ja tatsächlich auch große Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Miteinander. Wenn man eben sich mal anschaut, was für Menschen auch tatsächlich häufig die großen Definierer sind, so wie du es immer nennst, ne? Also die Kartografen, die keine Karten zeichnen, sondern praktisch sagen, ich zeichne jetzt tatsächlich so, ich definiere jetzt auch Gelände. Ja, und passe das Gelände eigentlich dem an, wie ich mir so die Karte vorstelle, dass das auch so Menschen sind, die uns offensichtlich faszinieren, ne, wo wir uns offen auch so hingezogen fühlen, die wir auch als Führer akzeptieren, also Menschen, die letztendlich so in uns vorgaukeln, die wären schon irgendwo da, wo wir gerne hin möchten. Und dass das natürlich auch so einen zersetzenden Prozess gesellschaftlich mit sich bringt. Ne? Also dieses ganze Influencer-Ding zum Beispiel beruht ja eigentlich auf dieser Illusion, dass die schon da wären, wo man selbst gerne hin möchte.
Der Witz ist nur dieser... Das ist ja der Prominente ja auch genau, schon, oder? Aber, ne? Aber auch Odysseus als die Sagenfigur.
Genau. Ne? Ich bin da, wo du noch hin willst. Aber diese ganze Spannung beruht ja darauf, dass dieser Abstand nie eingeholt werden darf. Sobald er eingeholt wird, wäre der Reiz ja weg. Ne? Deswegen muss diese Unerreichbarkeit muss immer aufrechterhalten werden.
Ja, das ist ja das noch nicht ich, ne, der es dargestellt wird. Ne? Das ist
aber auch bei Personen, über Personen, genau.
Der Prominente bietet sich als Projektionsfläche an für das Ideal-Ich als noch nicht ich. Ne? Im Grunde schafft die Möglichkeit, ein ja sogenanntes Vorbild ja zu sein. Das heißt also die Möglichkeit, ein Ideal-Ich so auszuprägen, wie man es denn möchte, indem man sich das richtige Vorbild selbst sucht. Ja. Da suche ich mir dann eben den Influencer oder dann früher den Prominenten ja aus, so wie ich das möchte, und habe dann die Illusion einer eigenen Macht, weil ich mir letztlich eigentlich im Grunde einen Weg scheinbar selbst aussuche aus dem Angebot der Vorbilder und versuche dann auf diese Weise, tja, zum Beispiel einen Odysseus, eine odysseische Heldenreise nachzubilden, ja.
Ja, und das hat was quasi Religiöses, ne? Das ist im Grunde genommen quasi religiös, ne? Bis hin zu Reliquiensammlungen, ne? Autogramme und so und schweißdurchtränkte Hemden. Ich benutze denselben Lippenstift, ne? Das ist ja so eine Bezugsmagie, nennt man das, ne?
Ja, das ist eigentlich reines Voodoo-Denken.
Genau, das ist eine Bezugsmagie. Und das ist ein Teil des therapeutischen Prozesses, ist ja auch, Menschen dabei zu begleiten, also dieser Spur immer zu folgen, und bestenfalls entlarven sie es für sich selbst dann. Ne? Kommt diese Erkenntnis, dass sie das für sich selbst entlarven, was für eine Falle das ist. Ne? Und das ist natürlich erstmal der Prozess, sich zu trauen, ins eigene Vertrauen zu kommen und ins Zutrauen.
Ja, so sie es denn wollen.
Ja, das ist immer die Grundvoraussetzung.
Das ist ja bei uns in der Praxis basiert ja dieser Weg, der ja am Ende keiner ist, weil er ja keinen therapeutischen Weg darstellt, sondern nur die Erkenntnis dessen, dass man schon da ist und dass man schon okay ist am Ende, nicht wahr? Ja, der basiert ja immer auf dem Symptom als dem Antrieb, etwas zu tun. Und da muss man ja aber trotz alledem schauen, ob man denn nicht das Symptom vielleicht eher haben möchte und den Weg dann doch nicht gehen möchte. Oder aber, ne, um den Dualismus da fortzusetzen, den Weg gehen will, weil die Heldenreise mich in eine Verdrängung hineinbringen kann, die ich gerne haben will, weil ich das Monströse, was ich erlebt habe, nicht aufdecken möchte. Ja. Und das steht natürlich frei. Also da ist ja
das steht frei, genau.
Da, ne, hier, auch wir begleiten keine Leute auf irgendwelchen Heldenreisen. Das ist immer wichtig, weil das ja im Grunde das ständige Erwartungshaltung eines fast jeden Patienten ist.
Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe mal, ich weiß gar nicht welches Buch, Östliche Philosophie von dem koreanischen Philosophen Byung-Chul Han, der seine ganzen Werke aber auf Deutsch geschrieben hat, ne? Lese ich ja auch öfter, wie du weißt. In diesem Buch Östliche Philosophie beschreibt er da auch den großen Unterschied, dass in der europäischen Philosophie im Grunde genommen immer dieses Bild der Heldenreise da ist, ne? Dieses heroischen Wegs hin zu einem idealen Zustand. Ja, dass das so stark unser Denken prägt, dass es immer ein Voranschreiten ist, immer ein heroischer Kampf in aufgewühlten stürmischen Gewässern, wo es immer gegen etwas geht, aber selten mit den Gegebenheiten. Ne? Und das ist ja genau das, was dieses Idealbild von uns fordert. Das ist immer dieses gegen sich gehen müssen. Ja. Also sich selbst verlassen und eigentlich Gewohnheiten annehmen, irgendwelche Magic Morning Rituale, ne, mit denen man sich dann formt und die man sich dann antrainieren muss. Und dass in vielen östlichen Philosophien da dieses gegen etwas gehen gar nicht so stark verankert ist. Das fand ich ganz interessant. Ne, wie im Taoismus eben auch nicht.
Ja, hier in der westlichen Welt sind wir schon extrem in den Kampf gegangen. Ne? Also vor allen Dingen in den letzten 500 Jahren, das ist ja auch immer eine Erkenntnis. Ne? Das ist ein Ausbruch an Gewalt in den letzten 500 Jahren hier gab. Ne?
Ja. Und das Interessante ist,
unglaubliche Gewalttätigkeit.
Ja, da, und dass viele eben jetzt widersprechen und sagen, naja, es geht da um Freude, es geht um Wachstum, es geht überhaupt nicht um Kampf, es geht um Entwicklung, es geht um, um Glück. Wenn ich mir dann aber sozusagen diese Programme ansehe, die dann dahin führen sollen, dann denke ich immer so, oh ja, okay. Ne?
Ja, indem ich mich kasteie. Ja.
Ne? Es geht immer um Kasteiung, ne? So Magic Morning Routine. Steh doch mal um 7 Uhr auf und mach deine 7 Tibeta oder wie viel das sind, keine Ahnung. 5 Tibeta. Ich denke so, okay.
Ja, ne? Das ist erstaunlich, ne? Die Befreiung liegt hier in der Kasteiung. Ja,
ja, Kasteiung ist was Urchristliches. Ne? Also das ist ja so dieser Kasteiungsgedanke ist ja wirklich so ein Gedanke, der sich auch so mit der protestantischen Haltung nochmal sehr, sehr verstärkt hat. Ne? So dieses, ich kasteie mich selbst, ich schränke mich ein und reinige mich dadurch dann so.
Ja, und da sind wir dann wieder beim Gegenweltgott. Ne? Es ist halt ein Projekt, eine Art von Gegenwelt, eine menschliche Gegenwelt zu erzeugen gegen die Evolution, gegen die Natur. Und das benötigt im Sinne der Aufopferung des Selbst mein Opfer. Es benötigt mich, mein Opfer. Und das im Grunde könnte man das auch so sehen, wenn man das tiefer durchdenkt, dass das im Grunde eigentlich bedeutet, dass ich mich opfere, ist mein Glück.
Ja, genau. Ja. Das ist wirklich, da bringst du es wirklich auf den Punkt. Ne? Ich opfere mich und das ist mein Glück. Und ich opfere mich für mich selbst, damit ich selbst werden kann, so wie das Ideal es imaginiert.
Ja?
Also auch Odysseus wird ja immer dargestellt als jemand, der sich praktisch opfert. Ja. Also er ist ja auch der vorangeht, sich opfert und dabei sterben seine ganzen Kumpels halt. Ne? Er opfert sich ja gar nicht. Ne? Hm. Aber so wird das ja oft dargestellt. Und dass er sich so in die Gefahr begibt und da bei sich opfert. Ne? Er lässt sich an den Mast binden und hört den Sirenengesang und er leidet dadurch Qualen. Ne? Und er schont seine Freunde, aber letztendlich ist es genau dieses narzisstische, nee, nur ich darf das. Ne? Nur ich darf diese Erfahrung machen, aber gleichzeitig wird es so als Opfer dargestellt. Ne?
Ja, und wer sich da voranstellt und sozusagen den Weg weiter vorantreibt, der könnte der sein, der dann tatsächlich mal wirklich ankommt. Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Ja? Mhm. Du opferst dich und es kann sein, dass du da nicht ankommst. Ne? Eine Philosophin hat mir mal für die Entwicklung der westlichen Philosophie folgendes Bild gegeben und fand das ganz toll. Das hätte ihr Prof, ihr Dampen früher so gesagt. Ne? Also im Grunde sei das wie so ein Turm ohne Treppen von innen und im Grunde auf den Leibern der Philosophen vorher arbeite man sich in dem Turm weiter nach oben. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein ganz ein
ich wollte, Bild. Das ist ein furchtbares Bild.
Horrorfilm, kann man
auch ja, das war klingt da ganz ja gesehen, wie The House That Jack Built, ja?
Ja, genau. Genau. Ne? The House That Jack Built ist das letztlich, ja?
So klingt das, ja.
Und sie war da sehr beseelt, ja? Also du opferst dich sozusagen in einem Prozess und irgendeiner wird oben rausgucken können. Ja, was würde er da machen? Ne? Weiß keiner. Da fällt mir auch Ray Kurzweil ein. Diese technokratischen Eliten, die haben ja auch ebenfalls genau diese Art von Idee. Wenn du lang genug durchhältst, wirst du vielleicht einer sein, der dann erlebt, dass wir jetzt diesen Moment der Singularität, nennen wir das ja, erreicht haben. Dann werden wir verschmolzen sein mit der Maschine und dann können wir endlos und ohne Krankheiten leben. Ray Kurzweil, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ein Google-Vorstand.
Ja.
Ja, der sich ständig versucht, mit allen möglichen Mitteln zu optimieren.
So ein Techno-Hipster, ne?
Genau, der schluckte endlos viele Pillen den ganzen Tag, weil er ja endlos, weil er auch unendlich leben will. Der sagte gerade dann im Interview, ja, wenn Sie das erreichen wollen, 500 Jahre leben zu können, ja, Dann müssen Sie noch 5 Jahre durchhalten.
Ja, das hattest du mir geschickt, diesen Ausschnitt.
Ah, ja, genau. Ne? Das ist an diesem Ray Kurzweil, da kann man diesen Wahnsinn wirklich immer hervorragend sehen, weil der ist geradezu ein Ausbund solcher idiotischer Worte.
Aber ich glaube, dass den Begriff des Opfers, da werde ich noch mal mehr mit Witterung aufnehmen. Das hat mich jetzt angefixt. Also dass das eine große Bedeutung letztendlich hat, diese Opfervorstellung auch. Ne?
Ja.
Held sein, sich opfern. Und,
naja, geh in die Kindheit zurück. Geh in die Kindheit zurück und realisiere, dass das Kind, das sich abgelehnt fühlt, sich versucht zu opfern für die Ganzheit der Familie. Das Kind versucht, sich als Opfer darzubieten, damit die Familie nicht auseinanderbricht, weil es merkt, hier stimmt was nicht. Die Bindungskräfte innerhalb dieser Gruppe, die stimmen nicht. Die stimmen nicht nur zu mir nicht, die stimmen insgesamt nicht. Und das Kind opfert sich. Das Kind bietet sich zum Opfer dar.
Das ist plausibel, ne? So wie in Familien sowieso oft von Aufopferung gesprochen wird, gerade auf Seiten der Frauen.
Ja.
Ne?
Ja, ja, ja.
Das ist dieses Aufopferungsthema, ich opfere mich für die Familie auf, dass es immer irgendwo dieses Opferding hat, wo ich mich frage, was hat das eigentlich da zu suchen?
Ne?
Wo kommt dieses Opfer her?
Ja,
das ist
weil
nur
es der
durch
Versuch
den
ist, die Familie zu retten. Deshalb können die auch nicht mehr loslassen. Die familialen Gruppen, die kleben ja heutzutage aneinander und lassen nicht mehr voneinander, weil die in der ständigen Reinszenierung dieses ganzen Konfliktes sich befinden. Und da kann der Kind sozusagen 70 sein und die Eltern 90 und trotzdem reinszenieren die das ganze Schauspiel weiter, ne?
Ja, und die Eltern opfern sich immer noch weiter auf, obwohl überhaupt keine Aufopferung mehr nötig ist. Ne?
Mhm.
Und die Kinder,
merkst du
und die
auch,
Kinder opfern sich auch, ja.
Du redest ja auch gern von der Sorgenmutter, ne? Also dass Sorge mit Liebe verwechselt wird. Und da merkst du auch genau das. Die Mutter spielt ja auch das Opfer, um die Familie dann zusammenzuhalten. Das ist ja die ganz häufige Position.
Ja. Ja,
das, was ich die Hüte und
die
Mutter
Dynamik.
Nenne.
Ja,
die Hüte und Mutter, die auf alle Schäfchen ständig achtet und immer Sorgen hat. Ach, mein Kind, ruf an, wenn du zu Hause angekommen bist. Ja, ich habe so Sorgen um dich. Ja, Sorge wird hier mit Liebe verwechselt, weil die Mutter versucht, sich zu opfern für die Familie. Das ist im Grunde wie Sacre du Printemps, das Frühlingsopfer, das da getanzt wird, ja, bis zur Verzweiflung.
Mhm. Mhm. Ja, das ist wirklich nochmal eine interessante Spur, ne? Also dieser Opferkult,
ja,
der ja eigentlich auch so ein Todeskult ist, ne? Das hat ja sowas Nekrophiles auch.
Ja, guck dir das Frühlingsopfer an.
Ich habe das mal gesehen vor vielen, vielen Jahren. Das dauert ja 4 Stunden, dieses Ballett.
Mhm.
Ne? Und das ist ja damals auch irgendwie, sind die Leute ja völlig außer Rand und Band gewesen, als sie das gesehen haben, weil die das so mitgenommen hat.
Mhm. Ja. Ja, weil das ein furchtbarer Prozess ist, der Aufopferung dazu zu schauen, bis diese Frau sozusagen, die sich für die Gruppe aufopfert, ne, in einem furiosen Tanz bis zum Ende der Kräfte geht und daran verstirbt, ja.
Ja, es ist ja auch so diese Vorstellung, wir kommen auf diese Welt, um hier gar nicht sein zu dürfen, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Und wir werden in diese Welt geworfen, um uns aufzuopfern, was ich schon immer völlig abstrus fand, ja, diese Vorstellung, die ja im Grunde genommen auch so eine religiöse Vorstellung ist, ne? Man kommt hier rein und ist eigentlich die ganze, es muss von Anfang an gegen die Wirklichkeit kämpfen, sonst stimmt was nicht. Und das ist natürlich auch hat sich jetzt ein bisschen abgelöst von, wir kommen in diese Welt und müssen unser Ideal-Ich suchen und uns auf die Reise machen. Und wenn wir es dann gefunden haben, werden wir Heimat finden. Aber wir dürfen einfach uns nicht so einfach, wie wir sind, als Wesen, die wir hier sind, in dieser Welt zu Hause fühlen. Das gestatten wir uns nicht.
Und was bedingt das dann? Und dann kommen wir nämlich im Grunde schon in eine Überleitung zu dem Gespräch, was wir als nächstes führen wollen, nämlich wie kommt man überhaupt in Handlung? Der Non-Playable Character, wie die jungen Leute das nennen, NPC, entsteht genau an dem Punkt, wo ich versuche, in meinem Fantasyland das Ganze als Heldenreise hinzukriegen, aber so überhaupt gar nicht mehr umsetzen kann in die Wirklichkeit.
Ja.
Ja. Und innerhalb dieser Wirklichkeit überhaupt gar nicht mehr agieren kann, bis ich nämlich da erstarre. Große Teile der jungen Bevölkerung sind mittlerweile so erstarrt, dass sie im Grunde für den Gesellschaftsprozess dysfunktional geworden sind. Das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Du hast ständig in der Praxis genau bei den, auch gerade bei den jüngeren Leuten, die Frage, wie komme ich denn überhaupt noch in eine Handlung in der Wirklichkeit? Das ist so fast verbaut mittlerweile. Ja?
Naja, wenn ich diese Welt nicht als einen Ort wahrnehme, an dem ich eigentlich agieren kann, dann handle ich da auch nicht. Ja, das ist eigentlich auch ein logischer Schritt. Ne? Das heißt, ich bin im falschen Spiel. Ne? Ich komme mir so vor, als wäre ich im falschen Spiel. Und das ist ja das, was eigentlich auch sowohl religiöse Vorstellungen kolportieren, als auch Vorstellungen herrschaftlicher, feudaler oder sonst irgendwelcher Machtstrukturen. Na, du bist hier im falschen Spiel. Du gehörst hier eigentlich nicht hin. Und dann muss ich mich hier auch nicht umschauen. Ne? Dann ist ja eigentlich von Anfang an alles verloren.
Wenn ich schon eigentlich so nicht okay bin und gar nicht hierhin gehöre, sondern eigentlich irgendwo hin soll, wo ich überhaupt nicht weiß, wo das ist, nämlich in irgendeine Heimat und im Grunde eigentlich die Rolle des Odysseus einnehmen soll, mit der ich aber auch sofort natürlich überfordert bin, was soll darauf bei noch herauskommen, weißt du? Ja, das am Ende des Tages bin ich eigentlich völlig hilflos.
Ja, und ich habe vielleicht sinnlos ein paar Zyklopen irgendwo dahin geschlachtet.
Ja,
genau. Aber das bringt es auch nicht, ne?
Nee, genau.
Ja.
Das ist eigentlich ich fand das als Kind schon eine unglaublich langweilige Geschichte, diese Odyssee, ja. Aber andere Leute haben da andere Empfindungen zu.
Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich fand es einfach bekloppt.
Ja, genau. Du hast dich doch ständig gefragt, was soll das überhaupt?
Ne? Ja, genau. Wieso macht der das?
Wieso macht der Typ das?
Wieso macht er das?
Völlig absurdes Zeug tut er da. Ne?
Das ist wirklich so wie jemand, der losläuft und auf Droge irgendeinen Scheiß baut, ja? Also, kam mir das immer vor.
Der könnte auf Crack sein oder irgendwas.
Ja. Ne? Und was ich dann so lustig fand, war im Griechischunterricht diese Ehrfurcht, die diesen ganzen Ding so entgegengebracht
wurde. Homer. Zu dem Cracksüchtigen.
Und ich so,
Ja, ja.
Aha, okay.
Ja. Ne?
Also Massenmörder verurteilen wir, aber Odysseus ist das was ganz anderes. Also da tut sich ja schon so diese Doppelwelt auf, ne, die man eigentlich auch nur so akzeptieren kann, wenn man schon selber so sehr in dieser Banalisierung drin ist und in diesem Simulacrum, wie Baudrillard halt sagt, wo man dann denkt, naja gut, ist halt so, ich weiß jetzt auch nicht.
Ne? Ja, hat gar keine Bezogenheit mehr zur Welt, ne? Irgendwie leben die im Drogenrausch vor sich hin, ja, na, die sind ja halt so, ne? Also man nickt es im Grunde hinterher nur noch ab, ne?
Genau, sagst du ja, scheint so, die Welt scheint so zu sein. Ne?
Links gehe ich an den Verrückten vorbei hier.
Genau.
Ja,
ja, schön, Oliver. Ich glaube, damit haben wir das Thema Ideal ja auch schon ganz gut umrissen. Jetzt mit der Perspektive auf unser nächstes Gespräch zum NPC, ne? Non-Playable Character, wie kann ich ins Handeln kommen? Und das wird sicherlich auch nochmal sehr interessant, weil da geht es ja darum, wie kann ich aus einer Erstarrung rauskommen oder wie finde ich vielleicht auch wieder diese Anbindung zur Welt? Ne? Und das wird sicherlich auch nochmal ein sehr interessantes Gespräch.
Finde ich auch, großes Thema. Ne?
Großes Thema, genau. Ja. Ja, dann bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, was mir auch wieder sehr viel Spaß und Freude gemacht hat. Und da sind einige Spuren auch heute nochmal zu Nummer gelegt, die ich dann nochmal verfolgen will, weil da sind so ein paar Sachen, da will ich nochmal Witterung aufnehmen und mal gucken, wo führt mich das hin. Auf die Reise will ich mich begeben.
Ich danke dir.
Ein paar Begriffe nochmal schön. Dankeschön.
Das war ein Gespräch über Erfahrung. Und wie immer gilt es, die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden.